Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Info vom Mittwoch, dem 17. April auf Radio Bern. Heute beschäftigen wir uns mit diesen Themen. Kletteraktion gegen Bienensterben. Greenpeace hängt riesiges Transparent ans Hauptgebäude des Pestizidproduzenten Syngenta. Wir sprechen direkt mit einem Aktivisten, der in luftigen Höhen schwebt. Seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama, besucht die Schweiz. Zeit für einen kritischen Blick nach Tibet. Und Tatort Kriminale, das größte europäische Krimi-Festival, zu Gast in der Region. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Philippe Blanc.
Proteste gegen das Goldforum in Zürich. Seit gestern tagen die wichtigsten Goldproduzenten am Europäischen Goldforum in Zürich. Hinter verschlossenen Türen vom Park Hyatt Hotel diskutieren Investoren, Portfolio- und Fondsmanager und die Mitglieder der Denver Gold Group über Goldpreise und Investitionspolitik. Dass das Goldforum in der Schweiz stattfindet, ist kein Zufall. Ein Drittel des geförderten Goldes wird in der Schweiz verarbeitet. Vier große Goldraffinerien befinden sich in der Schweiz. Die Gesellschaft für bedrohte Völker kritisiert, dass in Goldabbaugebieten die Menschenrechte nicht respektiert werden. Auch die Umwelt wird durch den modernen Goldabbau massiv geschädigt. Gestern fand eine Mahnwache statt. Heute findet ab 17.30 Uhr vor dem Hyatt Hotel in Zürich eine weitere Protestkundgebung statt. Die SVP will das Schengen-Abkommen aufkündigen. Auf Druck der SVP diskutiert der Nationalrat heute über das Schengen-Abkommen. Mit rund 30 Vorstößen, die zur Hälfte von der SVP stammen, werden etwa die Kündigung des Schengen-Abkommens und die Wiedereinführung systematischer Grenzkontrollen verlangt. Ein Aufkündigen des Schengen-Vertrages hätte weitreichende Folgen. Große Teile des Grenzsystems bauen auf dem Vertragswerk auf. Mit Schengen hob man beispielsweise die Grenzkontrollen innerhalb vom europäischen Raum auf. Erhöht wurde jedoch die Kontrolle und die Militarisierung der Außengrenzen der EU. Die Diskussion im Parlament zeigt, dass die Kontrolle der Grenzen in einer globalisierten Welt zum wichtigen Machtgegenstand geworden ist. Die Armutsbekämpfung soll in Bern nicht zu viel kosten. Die Einkommen der Ärmsten gingen in Bern massiv zurück. Laut dem kantonalen Bericht zur Armutsbekämpfung gelten in Bern 12% der Haushalte mit Personen im Erwerbsalter als arm oder armutsgefährdet. Das höchste Armutsrisiko tragen mit Abstand alleinerziehende Frauen. Der Große Rat wird den Bericht Bekämpfung der Armut im Kanton Bern voraussichtlich in seiner Juni-Session beraten. Die vorberatende Kommission beantragte gestern, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. Die Armutsbekämpfung soll dem Kanton Bern aber nicht zu viel kosten. Der Regierungsrat Philipp Bernou will in den kommenden Jahren 10 Millionen Franken für die Armutsbekämpfung ausgeben. Priorität erhalten soll der Ausbau von Beratungsangeboten, die schulergänzenden Kinderbetreuungen sowie die Harmonisierung von Stipendien und Sozialhilfe. Der SCB ist Schweizer Meister. In der entscheidenden Partie setzte sich Bern gegen Freiburg-Gotteron mit 5:1 durch. Es ist der 13. Meistertitel, den Bern nach Hause trägt. Den Freiburgen blieb einmal mehr nur die Rolle der guten Verlierer. Wie der Gemeinderat heute mitteilte, plant er für die siegreichen Berner einen offiziellen Empfang. Noch zum Wetter. Das sonnige Wetter bleibt uns morgen Donnerstag erhalten. Am Freitag und am Wochenende ziehen Wolken auf und es ist mit Regnen zu rechnen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wer heute Morgen aus dem badischen Bahnhof in Basel gekommen ist, dürfte nicht schlecht gestaunt haben. Genau vis-à-vis am Hauptgebäude des Agrochemiekonzerns Syngenta wurden sie mit einem riesigen Transparent begrüßt. Dort stand drauf: Syngenta Pesticides Kill Bees, zu Deutsch Syngenta Pflanzenschutzmittel töten Bienen. Aufgehängt wurde das Transparent von Aktivisten und Aktivistinnen der Umweltorganisation Greenpeace. Steven Götz ist einer der Aktivisten, die auf den Syngenta Hauptsitz geklettert sind. Ich habe mit ihm gesprochen, während er in luftigen Höhen über Basel schwebte.
Jetzt sind wir hier ein paar Kletterer und hängen hier an der Fassade. Fast die ganze Fassade ist umgehängt mit diesem Banner, um aufmerksam zu machen auf die Pestizide, die Syngenta produziert. Auf der Straße verteilen Aktivisten Flugblätter und reden die Passanten an und man sieht so vereinzelte Polizisten zirkulieren.
Das war der Greenpeace-Aktivist Steven Götz auf der Syngenta. Das Transparent, das aufgehängt wurde, Syngenta Pesticides Kill Bees. Was hat das für einen Hintergrund? Inwiefern, Marian Künzle, Landwirtschaftsexpertin von Greenpeace, töten Syngenta Pestizide Bienen?
Also Syngenta ist mitverantwortlich für das Bienensterben und zwar durch den Vertrieb von ihrem Wirkstoff, Insektizidwirkstoff Thiamethoxam. Und Thiamethoxam ist nachweislich, das haben verschiedene Studien gezeigt, schädlich für Bienen. Also Thiamethoxam-Produkte können Bienen direkt vergiften, wenn sie direkt in Kontakt kommen mit diesem Gift. Aber sie können auch, diese Produkte können auch subletale Wirkungen auf die Bienengesundheit haben. Das heißt, gebeiztes Saatgut, das mit Thiamethoxam gebeizt ist, dort nimmt die ganze Pflanze nimmt diesen Wirkstoff auf und die Bienen, die sammeln dann beispielsweise auf Raps oder anderen Kulturen, sammeln die Nektar und Pollen und nehmen immer kleinste Dosen dieses Giftes auf und das tragen sie dann zurück ins Bienenvolk und das kann ein Bienenvolk schwächen.
Jetzt wird es von Experten anerkannt, dass das eine der Ursachen ist für das Bienensterben, das im Moment in Europa und in Nordamerika passiert. Eine andere wichtige Ursache wird gesehen in der Varroa-Milbe. Und die Folge jetzt, dass man erkannt hat, dass eben auch dieses Pestizid eine Ursache ist, dass es ja vielerorts verboten worden ist. Auch die EU spricht über Verbote oder Restriktionen. In der Schweiz, wie sieht es da aus?
Außer in Frankreich, Italien, Deutschland und Slowenien ist Thiamethoxam und andere Bienengifte sind nach wie vor zugelassen, auch in der Schweiz. Und auf europäischer Ebene wird in den nächsten Tagen über ein Verbot von Thiamethoxam und zwei Wirkstoffen vom Großkonzern Bayer abgestimmt werden. Und zur Situation in der Schweiz, der Schweizer Bundesrat Johann Schneider-Ammann hat sich insofern geäußert zum Bienensterben, dass er keine Notwendigkeit sieht, diese Bienengifte zu verbieten. Er plattert eigentlich die Behauptungen Syngentas nach, dass das Hauptproblem beim Bienensterben ist die Varroa-Milbe und Insektizide. Da gibt es keinen Handlungsbedarf.
Mit dieser Aktion streben Sie also auch ein bisschen an, das ganze Lobbying von Syngenta beim Bundesrat bloßzustellen. Sind weitere Aktionen geplant jetzt?
Also Greenpeace bleibt an diesem Thema dran. Das Bienensterben ist ein Symptom einer total fehlgeleiteten, chemieintensiven Landwirtschaft und da muss etwas passieren. Also wir sind alle abhängig von gesunden Bienenpopulationen, sowohl Honigbienen wie auch Wildbienen, denn ein ganzer Drittel unserer Nahrungsmittelpalette hängt von diesen Bestäubern ab und wenn die wegfallen, dann haben wir ein Problem. Es gibt viel weniger vielfältige Nahrungsmittel und auch Ökosysteme werden massiv beeinträchtigt, wenn Insektenpopulationen zurückgehen.
Sagt Marianne Künzle, Landwirtschaftsexpertin bei Greenpeace. Mehr Hintergründe zum Bienensterben und Fotos der Greenpeace-Aktion gibt es auf der Webseite www.greenpeace.ch.
95,6. Rabe Info.
Seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama, religiöses Oberhaupt der tibetischen Buddhisten, weilt derzeit in der Schweiz. 16.000 Menschen pilgerten am Wochenende nach Fribourg. Gestern war der Dalai Lama in Bern zu Gast. Wo er hinkommt, zieht der Dalai Lama die Menschen in seinen Bann. Im Westen wird er als Symbol der Friedfertigkeit, der Güte und der Weisheit verehrt und idealisiert. Höchste Zeit für einen kritischen Blick nach Tibet, denn ein Dalai Lama ist nicht von vornherein einfach weise und gütig, wie auch nicht alle Tibeter und Tibeterinnen grundsätzlich friedfertig sind. Wilma Rall berichtet.
Denkt Mensch an Tibet oder den tibetischen Buddhismus, denkt Mensch an Meditation, Ruhe, Sanftmut und Gelassenheit. Das alles verkörpert der 14. Dalai Lama, buddhistischer Mönch, Linienhalter der Gelbmützenschule des tibetischen Buddhismus und Friedensnobelpreisträger. Gestern an der Universität Bern sprach er darüber, dass die Menschheit ein globales Verantwortungsgefühl brauche und verzauberte die Studierenden mit seinen weisen Worten. Zum Abschluss redete er ihnen ins Gewissen.
Now you should carry, you see, your professional work, not thinking fame and get big name. Not that way. Or salary. But respect.
Die Studierenden sollen ihrer Arbeit nachgehen, sagte der Dalai Lama, ohne Drang, berühmt oder reich zu werden, sondern mit dem Vorsatz, alle Menschen zu respektieren. Wenn Sie Patienten eine Spritze geben, sollten Sie sie nicht wie Gemüse behandeln. Sie sollten die Patienten als Brüder und Schwester betrachten. Sie sollen sich um ihr Wohlbefinden kümmern. Dann sei ihre Arbeit wirklich von Mitgefühl geprägt. Wunderbar, das sei alles viel besser als sein Blabla. Wunderbar, er danke Ihnen, schloss der Dalai Lama.
Act of compassion, wonderful. I think much better than my Blabla. You actually doing these things, wonderful, thank you.
Nicht umsonst werde der 14. Dalai Lama als Symbol der Friedfertigkeit, der Güte und der Weisheit verehrt, meint Karenina Kolmar-Paulenz, Professorin für Tibetologie an der Universität Bern und Direktorin vom Institut für Religionswissenschaft.
Also dieser Dalai Lama, der 14. Dalai Lama, ist tatsächlich eine sehr herausragende Persönlichkeit und er hat auch der Institution der Dalai Lamas, die ja seit dem 17. Jahrhundert besteht, ein neues Profil gegeben, nämlich dieses Profil der Gewaltlosigkeit, des Mitgefühls, der Güte. Und dieses neue Profil, das basiert allerdings auf sehr alten Vorgaben.
Und zwar wird der Dalai Lama als Bodhisattva verstanden, als erleuchtetes Wesen, das im Existenzkreis verbleibt, um alle anderen Lebewesen zur Befreiung zu führen, aus unendlicher Liebe, Toleranz und Mitgefühl. Diese Eigenschaften seien deshalb schon quasi in der Institution angelegt, meint Karenina Kolmar-Paulenz, was aber nicht heißt, dass alle Dalai Lamas nach diesen Grundsätzen gelebt und regiert haben.
In Tibet vor 1950, also bevor eigentlich der 14. Dalai Lama an die Macht kam, war das sicherlich nicht das bestimmendste Merkmal dieser Persönlichkeiten, also wie sie dieses Amt, diese Rolle ausgefüllt haben, sondern sie waren teilweise sehr politische Führer, teilweise religiöse Führer auch und haben durchaus Gewalt auch angewandt zur Durchsetzung jetzt ihrer politischen Ziele.
Ein Blick in die tibetische Geschichte zeigt, Dalai Lama zu sein, heißt nicht von vornherein gütig und friedfertig zu sein. Bis in die 50er Jahre vor dem Einmarsch Chinas herrschte in Tibet eine Art Feudalstaat, ein streng hierarchisches System mit einer kleinen Elite und einer sehr breiten Schicht von Untertanen.
Zentral-Tibet stand unter der Regierung dieser Institution der Dalai Lamas und das war eine Regierung, die sich sehr wohl aus Laienadligen konstituierte und einem Mönchskader. Es gab also eine kleine Eliteschicht, die das Land auch besaßen. Und unter dieser Elite gab es dann, eigentlich die meisten Leute waren entweder Bauern, haben also Land bestellt, oder waren Nomaden.
Die breite Masse der tibetischen Bevölkerung musste der Oberschicht also Abgaben leisten und war in seinen persönlichen Freiheiten stark eingeschränkt. Trotzdem sei es vermessen zu sagen, dass der Einmarsch der Chinesen in den 50er Jahren der tibetischen Bevölkerung auch nur kurzfristig mehr Freiheit und Gleichheit gebracht habe.
Nein, das war jetzt nicht so ein Zug mit Feuer und Schwert. Die Volksbefreiungsarmee, die haben interessanterweise versucht, erstmal die Eliten auf ihre Seite zu ziehen. Und am System selber wurde auch erstmal gar nicht viel geändert. Und dann ist es aber ziemlich schnell eben dazu gekommen, dass gerade auch die kleinen Leute gelitten haben, dass das bisschen Land, was sie hatten, eben dann auch noch enteignet wurde. Und das ist natürlich hochproblematisch. Von dem Problem abgesehen, dass ich denke, jedes Volk wohl selber seine Befreiung oder sein politisches System selber bestimmen sollte, ja.
Und diese systematische Unterdrückung der tibetischen Bevölkerung gäbe es heute weiter. China pumpe zwar sehr viel Geld in die Entwicklung Tibets, in Infrastruktur, ins Bildungssystem. Die Tibeter und Tibeterinnen aber würden davon wenig profitieren. Selbst im Billiglohnsektor, wo viele tibetische Arbeitskräfte früher noch Arbeit fanden, greife man heute auf chinesische Wanderarbeiterinnen zurück. Das war einer der Hauptgründe für die Unruhen im Tibet im Jahre 2008, die bis heute weitergehen. Unter dem Konflikt leiden indes nicht nur die Tibeter und Tibeterinnen, sondern auch die zugewanderten Han-Chinesen und die Minderheit der Hui-Muslime. Denn der Protest hat sich radikalisiert, viele Tibeter und Tibeterinnen schrecken vor Gewalt nicht mehr zurück.
Gerade an den Übergriffen auf Chinesen und die Hui-Minorität merkt man natürlich auch vor allen Dingen den ökonomischen Frust, der da herrscht bei den jungen Tibetern, wenn sie in der eigenen Gesellschaft keine Chance mehr haben und keine Zukunft, die Jugend. Ich meine, dann ist es eigentlich klar, dass das dann in Gewalt umschlägt.
Die radikalen Kräfte seien aber nach wie vor in der Minderheit, meint die Tibetologin Karenina Kolmar-Paulenz. Auch wegen der relativ starken Mönchsgemeinschaft, die eine ethische Kontrolle ausübe und die wie der Dalai Lama immer wieder zur Gewaltlosigkeit mahne.
Rabe Info 95,6.
Mord und Totschlag, Spannung und Nervenkitzel. In Solothurn wird heute die Kriminale eröffnet, das größte europäische Krimi-Festival. Nach fast 30 Jahren gastiert das traditionsreiche Festival zum ersten Mal in der Schweiz. Über 200 Krimi-Autorinnen und Autoren machen Bern, Burgdorf, Thun und Solothurn unsicher. Es gibt Lesungen, Theater, Stadtführungen und vieles mehr. Wilma Rall hat sich die Tatorte der Kriminale genauer angeschaut.
Was der ARD-Tatort für Fernsehbegeisterte ist, der Schweizer Schriftsteller Friedrich Glauser für Leseratten. Glausers Wachtmeister Studer ist einer der wichtigsten Meilensteine in der deutschsprachigen Kriminalliteratur, weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Vor 75 Jahren ist Friedrich Glauser gestorben. Zu seinen Ehren findet die Kriminale, das größte europäische Krimi-Festival, zum ersten Mal überhaupt in der Schweiz statt.
Der Schuldige, das ist Roger Strub, er ist auch im Organisationskomitee, er ist ein Berner Krimi-Autor und er ist schon einige Zeit Mitglied beim Syndikat, der die Kriminale jedes Jahr organisiert. Und die Kriminale war jetzt immer in Deutschland, einmal in Österreich, in Wien. Und sein Ziel war es, jetzt holen wir die Kriminale mal in die Schweiz. Und das passt in diesem Jahr sehr gut, weil ein Jubiläumsjahr ist von Friedrich Glauser. Und er hat das wirklich zustande gebracht. Da muss man sich wie darum bewerben und ein Bewerbungsdossier einreichen. Das ist wie bei der Olympiade, bei den Olympischen Spielen. Und er hat dann den Zuschlag erhalten, dass wir das jetzt hier in Bern und der Region Bern und Solothurn durchführen können.
Sagt Christine Brandt, selber Krimi-Autorin, Journalistin und Mitglied vom Organisationskomitee. Seit 2 Jahren sind sie nun dran, ein reichhaltiges kriminelles Programm mit fast 100 Veranstaltungen zusammenzustellen. Über 200 Schriftsteller und Schriftstellerinnen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum werden erwartet. Es gibt Lesungen, Filme, Vorträge, Ausstellungen, Stadtführungen. In Solothurn kann man der Polizei bei einer natürlich nachgestellten Tatortinspektion über die Schulter blicken und es gibt eine Marathonlesung.
Das steht auch im Zeichen des Gedenkjahres zum Friedrich Glauser. Wir werden den Chinesen von Friedrich Glauser in einer Marathonlesung, da sind 28 Autoren, die das ganze Buch durchlesen, und das wird gleichzeitig ein Hörbuch daraus gemacht und das Publikum kann auch live dabei sein. Das ist unten in der Buchhandlung Stauffacher und da kann man dann, ja, alle halbe Stunde kann man rein und wieder raus, weil das dauert ja ewig. Also wir beginnen um 3 Uhr am Nachmittag und lesen etwa bis 10 Uhr am Abend und das ist sicher sehr spannend, um da mal live dabei zu sein.
Höhepunkt der Kriminale, zumindest für die Krimi-Autoren und Autorinnen, ist die Vergabe der begehrten Glauser-Preise am Samstagabend im Berner Kursaal. In 4 Sparten werden die Besten der Besten ausgezeichnet. Christine Brandt selber war Jurymitglied der Kategorie Kurzkrimis und hat dafür über 200 Kurzkrimis gelesen. Wer gewinnen wird, wollte sie natürlich noch nicht verraten. Dafür sagte sie mir, was für sie ein guter Krimi ausmacht.
Für mich ist ein guter Krimi ein Krimi, der auch eine schöne Sprache spricht, enthält, der schön geschrieben ist, der spannend ist, der überraschend ist, der Plot darf nicht vorhersehbar sein. Und am liebsten habe ich einen Krimi, den ich fast nicht weglegen kann, wo ich lieber eine schlaflose Nacht riskiere, als dass ich aufhöre zu lesen.
Das Böse im Menschen, die bösen Dinge, die Menschen begehen, das habe sie schon immer fasziniert, sagt Christine Brandt. In ihrer journalistischen Arbeit als Gerichtsberichterstatterin, als leidenschaftliche Krimileserin, aber auch als Krimi-Autorin.
Ja, ich habe durchaus eine sehr kriminelle Ader. Ich schreibe ja selber auch Kriminalromane und da wird mir immer wieder nachgesagt, dass mir die Täter, die Beschreibungen des Täters oder der Tatvorgänge viel, viel besser gelingen würden als die Beschreibungen der Polizeiarbeit und der Polizistin. Und ich frage mich dann manchmal selbst, woher kommt das wohl? Aber ich habe durchaus eine morbide Ader und auch eine kriminelle Ader in mir, die ich durch meine Kriminalromane auch ausleben kann.
Blutige Geschichten, haarsträubende Fälle und Morde in allen Formen und Farben gibt's in den nächsten Tagen zuhauf. Die Kriminale 2013 macht sich auf, die Spuren der deutschsprachigen Kriminalliteratur zu sichern.
Die Kriminale 2013 beginnt heute und dauert bis am nächsten Sonntag, dem 21. April. Organisiert wird sie vom Syndikat, einer Autorengruppe deutschsprachiger Kriminalliteratur mit über 800 Mitgliedern. Veranstaltungen gibt es in den 4 Städten Bern, Solothurn, Thun und Burgdorf. Mehr Informationen zum Programm gibt es im Internet unter www.die-kriminale.de, Kriminale mit C geschrieben. Christine Brandt, die Sie soeben hörten, die Mitorganisatorin der Kriminale, ist nächsten Dienstag um 17 Uhr Gast in unserer Sendung Stadtgespräch. Dann spricht sie mit Roger Spindler unter anderem über ihren eigenen Kriminalroman Kalte Seelen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 17. April auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall und Philipp Blanc. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.